Heute ist Christoph Deutschmann bei uns. Er war bis 2010 Professor für Sozial- und Verhaltenswissenschaft am Institut für Soziologie der Uni Tübingen. Und er gehört außerdem zum Team des Forschungsinstituts für Arbeit, Technik und Kultur. Sein Schwerpunkt liegt in der Arbeits- und Wirtschaftssoziologie und konkreter in der Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung des Geldes und von Märkten im Kapitalismus. Zu seinen Publikationen gehören Kapitalistische Dynamik, eine gesellschaftstheoretische Perspektive und die Verheißung des absoluten Reichtums zur religiösen Natur des Kapitalismus. Er wird auch heute für uns hier über die Deutung des Kapitalismus als Religion sprechen. Damit zeigt er eine Perspektive auf, mit deren Hilfe man die Kultur des Kapitalismus und die sozialen Beziehungen im Kapitalismus beschreiben und verstehen kann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und wir überlassen Ihnen hiermit das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Thaar, für die freundlichen einleitenden Bemerkungen. Eine kleine Korrektur. Ich bin Professor für Soziologie, nicht für Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Das ist ein Druckfehler, der sich irgendwie im Internet fortgepflanzt hat. Das ist der Name der Fakultät und nicht der Professur. Ich bin also einfach Soziologe. Ja, doch, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ich hoffe, ja, guten Abend allerseits. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und auch sehen. Ich beginne mit ein paar ganz kurzen Vorbemerkungen. Das Rahmenthema dieser Vorlesung ist ja Kapitalismuskritik. Kapitalismuskritik ist immer auch Geldkritik. Für die jüdische und später die christliche Theologie ist das aber immer ein prominentes Thema gewesen. Geldkritik heißt hier Idolatriekritik. Das heißt, es wird behauptet, dass die Menschen, wenn sie ihr Handeln von Geldinteressen leiten lassen, einem Götzendienst anheimfallen. Die Erzählung vom goldenen Kalb im zweiten Buch Moses kann vielleicht als Urform dieser Kritik gelten. Ihr Motiv wird durch das erste Gebot zum Ausdruck gebracht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Menschen sollen von ihrer Anbetung falscher, nämlich selbstgemachter Götter abgehalten und zum Gehorsam gegen den einen wahren Gott angehalten werden. Für Theologen und Priester war das immer eine hartnäckige, schwer zu bewältigende Herausforderung, denn an Abgöttern herrschte im realen Leben natürlich nie Mangel. Die Menschen lassen sich von vielfältigen Versuchungen und Verlockungen beherrschen, nicht nur vom Geld, sondern auch von der Sexualität, dem Müßiggang, der Völlerei, der Macht und so weiter. Aber das Geld hat schon in der vormodernen Zeit unter den von den Theologen inkriminierten Abgöttern sehr oft eine prominente Rolle gespielt. Denken Sie nur an Luthers Tiraden gegen den Mammon und den Wucher, die sich ja nicht zuletzt auch gegen die Geldverfallenheit der Kirche selbst richteten. Erst recht kritisch gesehen wurde das zum Kapital fortentwickelte Geld, dessen Macht über die moderne Gesellschaft auch heute immer wieder von Theologen, katholischen, Protestanten wie protestantischen, ins Visier genommen worden ist. Von dieser Art Geldkritik soll hier nicht die Rede sein. Ich bin ja nicht Theologe, sondern Soziologe, argumentiere also von den Prämissen eines akademischen Fachs her, das historisch gesehen ein Kind der Aufklärung ist. Die Aufklärung hat eine neue Form der Geldkritik hervorgebracht, die von einer säkularen Position ausgeht und den Idolatrievorwurf zunächst einmal gegen die traditionelle Religion richtet, also gerade gegen die Prämisse der theologischen Geldkritik selbst. Auch die traditionellen religiösen Vorstellungen werden nun nicht erst bei Marx, sondern auch schon bei Feuerbach und Kant, als menschliche Konstruktionen begriffen und fallen damit dem Verdikt des Götzendienstes anheim, diesmal mit der aufgeklärten Vernunft als implizitem Referenzpunkt. Die marxische Geldkritik geht aber nun noch einen Schritt weiter, indem sie zeigt, dass auch unbestritten menschengemachte Artefakte wie die Ware und das Geld eine Macht über die Gesellschaft gewinnen können, die der traditionellen religiösen Idole ähnelt und die jedenfalls mit den Prinzipien der aufgeklärten Vernunft nicht vereinbar ist. Walter Benjamin, der kritische Frankfurter Theoretiker, hat in seinem bekannten Fragment über den Kapitalismus als Religion dann die beiden Schritte der Geldkritik einfach kurz geschlossen, indem er behauptete, die christlichen Kirchen, insbesondere der reformierte Protestantismus, seien selbst dem Abgott des Kapitalismus verfallen. Wie auch immer, wir haben es hier mit einer frühen Version jenes Gedankens zu tun, der dann im 20. Jahrhundert noch weitere Kreise ziehen sollte, dass die Aufklärung der Menschheit keineswegs nur Vernunft, Freiheit und Frieden gebracht habe, sondern auch sich gegen sich selbst wenden könne, dass Ideen, die ursprünglich ein Vehikel der Freiheit waren, sich in Mächte der Unterdrückung verwandeln können. In meinem Beitrag soll es um diesen Typus säkularer Geld- und Kapitalismuskritik gehen. Ich werde in drei Schritten vorgehen. Erstens, ich beginne mit einer Klärung zum Begriff des Kapitalismus und erläutere dann, inwiefern der hier zugrunde gelegte Begriff des Kapitalismus als eines Systems entgrenzter Märkte für eine religionssoziologische Perspektive anschlussfähig ist. Dann wird gezeigt, inwiefern beide, Kapitalismus wie Religion, Antworten auf die von Luhmann und interessanterweise ganz genauso wie von dem liberalen Hayek aufgewiesene Paradoxie der Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst darstellen und worin sich diese Antworten unterscheiden. Damit ergibt sich so etwas wie eine vergleichende Perspektive auf Kapitalismus und Religion, bei der ich oft an das sich gegenwärtig in starker Entwicklung befindliche Forschungsfeld der Economic Theology, also ökonomische Theologie, anknüpfe. Also Punkt 1. Warum spreche ich von Kapitalismus und benutze nicht gängige, harmlosere Begriffe wie Marktwirtschaft oder ökonomisches System? Mit dem Begriff Kapitalismus soll deutlich gemacht werden, dass es nicht nur um eine bestimmte Ordnung des ökonomischen Teilsystems gehen soll, der Gesellschaft gehen soll, sondern um ein auf entgrenzte Märkte gestütztes Gesellschaftssystem, das aus den bürgerlichen Reformen der europäischen Aufklärung hervorgegangen ist. Das heißt, Märkte alleine sind noch nicht mit Kapitalismus gleichzusetzen. Es gibt sie seit mindestens 5000 Jahren, sie sind aus der menschlichen Zivilisation nicht wegzudenken. In vormodernen Gesellschaften, auch noch im 17. und 18. Jahrhundert, haben sie doch immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Sie blieben nach der bekannten Formulierung von Karl Polanyi sozial eingebettet. Das heißt, sie blieben ein nachgeordnetes Moment politisch und religiös begründeter Herrschaftsordnungen, die einer anderen Logik als der des Gewinns folgten. Im Zuge der europäischen Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts und der an sie anschließenden bürgerlichen Reformen geschah nun aber etwas gänzlich Neues. Die Aufklärung hatte, zunächst formuliert durch den italienischen Geschichtsphilosophen Giambattista Vico, die Idee hervorgebracht, dass es die Menschen selber seien, die ihre eigenen gesellschaftlichen Ordnungen machen. Obwohl Vico selbst noch nicht ohne die Vorstellung eines obersten göttlichen Rahmengebers auskam, gingen die Philosophen des 18. Jahrhunderts daran, sozusagen Bauanleitungen für die Konstruktion einer nicht länger auf Religion, sondern auf einer freien, gemeinsam entwickelten Gesetzgebung begründeten Gesellschaft zu entwickeln. Bekanntlich bildeten sich dabei zwei Grundrichtungen heraus. Zum einen die aus Frankreich stammende republikanische Tradition, also Montesquieu, Voltaire, Rousseau, die auch den deutschen Idealismus stark beeinflusst hat. Zum anderen die marktliberale englisch-schottische Tradition, also Locke, Hume, Ferguson und Smith. Der moderne Kapitalismus geht bekanntlich auf die zweite der gerade genannten Traditionen zurück. Dabei wäre es sehr verkürzt, die schottische Moralphilosophie und vor allem Adam Smith als denjenigen hinzustellen, der sozusagen die Bauanleitung für die Entwicklung des modernen Kapitalismus geliefert habe, wie das immer noch oft geschieht. Das revolutionäre Pathos, wie es für Rousseau und für die französischen Republikaner charakteristisch war, war Smith durchaus fremd. Viel spricht dafür, Smith als pragmatischen Reformer einzusetzen, dem es lediglich darum ging, die wohlstandsfördernde Wirkung der bereits in der zeitgenössischen Gesellschaft wirksamen Mechanismen marktlicher Selbstregulierung deutlich zu machen, allenfalls ihnen durch behutsame Reformen mehr Raum zu geben. Es war erst die spätere Missrezeption, das waren weniger Wissenschaftler als Journalisten, Schriftsteller, also Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill oder Frédéric Bastiat, die aus dem liberalen Ansatz Smiths eine Art Rezept zur Konstruktion einer neuen Gesellschaft machten. Die Lösung des Grundproblems der Aufklärung, wie lässt sich die Freiheit des Einzelnen mit der aller vereinbaren, wurde hier auf eine denkbar einfache Formel gebracht. Du und ich sind vernünftige Menschen und in der Lage, uns über unsere gemeinsamen wechselseitigen Interessen ohne Einmischung einer höheren Autorität zu verständigen, nämlich durch den Tausch am Markt. Und wenn alle dies tun und ihre privaten Interessen verfolgen, führen sie durch das Zusammenwirken ihrer Handlungen ungewollt das allgemeine Wohl herbei. Einmal in die Welt gesetzt, gewann die so entstehende liberale Erzählung eine Eigendynamik mit in der Tat umwälzenden Konsequenzen. Der freie Markt gewann damit eine völlig neue Bedeutung, eben nicht nur als eine bloß ökonomische Einrichtung, die einen bis dahin unbekannten Wohlstand zu schaffen versprach, sondern vor allem als neues Gesellschaftsmodell. Die religiöse Begründung der Gesellschaft trat in den Hintergrund. An ihre Stelle trat die Idee der Konstitution der Gesellschaft durch Verträge zwischen autonomen Privateigentümern. Bei der liberalen Erzählung, genauso wie bei den anderen bürgerlichen Gesellschaftsmodellen, ich gehe jetzt auf den Republikanismus überhaupt nicht ein, wurde sehr bald klar, dass sie sich nicht eins zu eins in die Wirklichkeit umsetzen lassen würden. Die überschwänglichen Erwartungen einer Verlagerung des Reiches Gottes auf die Erde, das war ein Gedanke, mit dem sogar Kant und Hegel spielten, erfüllten sich nicht. Die neue freie Gesellschaft ließ sich nicht blitzsauber aus Vernunftprinzipien deduzieren, wie manche Aufklärer das zunächst glaubten. Die Bauanleitungen zur Errichtung der freien Gesellschaft hatten ihre Tücken, ihre unvermeidlichen blinden Flecken, die sich in der Praxis dann in vielfältigen, ungeplanten, zerstörerischen Folgewirkungen niederschlugen. Neue soziale Bewegungen und Konflikte wurden freigesetzt, von denen die Initiatoren sich nicht hatten träumen lassen. Bei Rousseaus Gesellschaftsvertrag dauerte es nur wenige Jahre, bis dieses auf den ersten Blick so einleuchtende Konzept in der Praxis in den jakobinischen Tugendterror umschlug. Beim marktliberalen Gesellschaftsmodell verhielt es sich nicht anders. Statt wie versprochen allgemeine Wohlfahrt hervorzubringen, bestand die praktische Konsequenz seiner Umsetzung zunächst darin, breite Bevölkerungsschichten in eine elende Lage herabzustoßen. Und so wurde die Bühne bereitet für die frühen Sozialisten und dann natürlich für Marx und seine Anhänger, das heißt für einen neuen Typ von Gesellschaftskritikern, die der marktliberalen Utopie ihre ungeplanten Konsequenzen vorhielten. Heute blickt das marktliberale Gesellschaftsmodell auf eine mehr als 200-jährige und die ganze Welt umfassende Wirkungsgeschichte zurück. Es hat zahlreiche soziale Reformen und technisch-wirtschaftliche Innovationen angestoßen, die in ihrer Summe zweifellos revolutionär gewirkt haben. Der überwältigenden Wirkungsgeschichte des marktliberalen Modells steht aber heute eine fast endlos gewordene Liste der seiner manifest gewordenen blinden Flecken gegenüber, die immer neue politische Reaktionen, Reparatur- und Kompensationsversuche provoziert hat. Von der sozialen Frage im 19. Jahrhundert bis zur ökologischen heute. Die Frage, wie weit die marktliberale Ideologie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen konnte, ist vor diesem Hintergrund sekundär geworden. Festzustellen ist nur, dass Märkte und Geld als ihr Medium wie vielleicht noch nie zuvor in der Geschichte gesellschaftlich dominant geworden sind. Die Idee, dass man alle Probleme sozialer Beziehungen lösen kann, indem man sie in Form von Märkten organisiert, hat sich, ja, wie man aus aktuellem Anlass sagen könnte, wie ein Virus um die ganze Welt verbreitet. Das liberale Narrativ hat eine extensive wie intensive Durchdringung der Gesellschaft durch wahre Geldbeziehungen vorangetrieben. Es ist zu einer räumlichen, sozialen, sachlichen wie zeitlichen Entgrenzung der Märkte gekommen, die sie zum eigentlichen Zentrum der Gesellschaft hat werden lassen. Das möchte ich nur kurz erläutern, der letzte Punkt. Die beiden letzten Punkte. In räumlicher Hinsicht kam es zu einer historisch beispiellosen Expansion internationaler Märkte. Und das sind nicht nur Produktmärkte oder Dienstleistungsmärkte, sondern Arbeits-, Kapitalmärkte und so weiter, auf Kosten nationaler und regionaler Märkte. Dieser Aufschwung erreichte einen ersten Höhepunkt vor dem Ersten Weltkrieg. Nach den Kriegen und Krisen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich dieser Trend zur Internationalisierung der Märkte fort. Und erst recht geschah das natürlich nach dem Untergang des sozialistischen Lagers. Heute hat die transnationale Integration nicht nur der Märkte, sondern auch der Unternehmen und ihre Wertschöpfungsketten einen historisch nie dagewesenen Punkt erreicht. In sozialer Hinsicht kam es zu einer immer intensiveren Durchdringung der zwischenmenschlichen Verhältnisse durch wahre Geldbeziehungen. Noch vor 150 Jahren lebten die Mehrheit der Bevölkerung auch in Europa, noch auf dem Land. Und der Markt spielt im Leben der bäuerlichen Bevölkerung nur eine periphere Rolle. Heute ernähren wir uns von gekauften Fertigprodukten und organisieren selbst unsere engsten privaten Beziehungen über kommerziell gesteuerte digitale Netzwerke. Fast noch folgenreicher war die sachliche Entgrenzung, die Erweiterung dessen, was man für Geld auf Märkten bekommen kann. Die Erweiterung der Märkte von fertigen Produkten oder Dienstleistungen auf die Produktionsbedingungen, das heißt den Boden, die hergestellten Produktionsmittel, die menschliche Arbeitskraft, und schließlich auf das Geld selbst. Besonders folgenreich war die Entstehung von Arbeitsmärkten. Mit der breiten Institutionalisierung von Märkten für freie Lohnarbeit wurde es möglich, den im Geld verkörperten Eigentumsanspruch auf das schon Hergestellte hinaus auszuweiten, auf das, was erst hergestellt werden könnte, nämlich durch den organisierten Einsatz freier Arbeiten ihrer Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind unermesslich, denn Menschen können im Gegensatz zu Maschinen etwas Neues erdenken und praktisch hervorbringen. Die Ausschöpfung dieser kreativen Fähigkeiten, die Entwicklung und Vermarktung immer neuer Techniken und Produkte wurde zur Mission des neu entstehenden industriell-kapitalistischen Unternehmertums. Das Spektrum dessen, was für Geld zu haben ist, erweiterte sich in einer für frühere Zeitalter unvorstellbaren Weise. Eine industrielle Revolution folgte auf die andere mit der Folge einer veritablen Wachstumsexplosion der Wirtschaft. Die wirtschaftliche Leistung zunächst Europas, dann der ganzen Welt, wuchs um ein Vielfaches des früher jemals Erreichten. Wachstum statt stationärer Reproduktion wurde zum zentralen Imperativ der Wirtschaft und ist es bis heute geblieben. Das Wachstum musste auch finanziert werden. Und so kam es zur Ausbildung und Entwicklung moderner Kapital- und Finanzmärkte. mit anderen Worten zum systematischen Zugriff des Geldes auf sich selber. Die Herrschaft der ergrenzten Märkte über die Gesellschaft hatte damit auch umwälzende Konsequenzen für die Zeiterfahrung. Das heißt, das zyklische Element der Zeit, die Erfahrung von Wiederholung und Kontinuität, nahm an Bedeutung ab. An seine Stelle trat die Erfahrung eines linearen, zukunftsoffenen Prozesses, der von Innovationen lebt, auf Beschleunigung und Verdichtung drängt und erworbene Erfahrungen und Routinen entwertet. All das war nur so eine kurze Skizze, die deutlich machen sollte, dass es sich bei der Entgrenzung der Märkte nicht nur um ein bloß ökonomisches Phänomen handelt, sondern um einen durch das liberale Narrativ vorangetriebenen gesellschaftlichen Prozess, der die menschlichen Lebensbedingungen umfassend verändert hat. Um ihn zu bezeichnen, ist der Begriff Kapitalismus angemessener als der harmlose Ausdruck Marktwirtschaft. Märkte stellen damit nicht mehr bloß ein auf die Güterversorgung und die soziale Regulierung von Knappheiten spezialisiertes Teilsystem der Gesellschaft dar, so wie es oft immer noch so treuherzig heißt. Als entgrenzte Märkte bilden sie vielmehr den Kern des kapitalistischen Gesellschaftssystems selbst. Die Märkte sind nicht länger in die Gesellschaft eingebettet, wie Karl Polanyi es formuliert hatte. Umgekehrt verwandelte sich die Gesellschaft selbst, sich in ein Anhängsel der Märkte und des Geldes als ihres Mediums. Ja, damit aber beschwört gerade der Entgrenzung der Märkte kulminierende, überwältigende historische Erfolg des Liberalismus ein erkenntnislogisches Dilemma herauf, das übrigens schon von Simmel in seinem berühmten Exkurs »Wie ist Gesellschaft möglich?« aufgezeigt worden ist, aber vor allem durch Niklas Luhmann auf den Punkt gebracht worden ist, vor allem in seinem letzten großen Werk »Die Gesellschaft der Gesellschaft«. Die moderne Gesellschaft, sagt Luhmann, ist Weltgesellschaft und nicht etwa ein Konglomerat voneinander unabhängiger Nationen oder Kulturen. Als Weltgesellschaft ist sie zwar aus einer Vielzahl von Teilnehmerperspektiven zugänglich, aber es gibt keine mögliche Beobachterposition, von der aus sie als Gesamte, als Totalität, als Gesamtheit in den Blick genommen werden könnte, so wie der Mann auf dem Mond zum Beispiel auf die Erde herabschauen mag oder wie die noch gegeneinander isolierten vormodernen Gesellschaften sich gegenseitig beobachten mochten, etwa in Berichten von Seefahrern über ihre Entdeckungsreisen. Wir haben es heute nur noch mit einer Gesellschaft zu tun, das ist Luhmanns Position, die sich zwar durch Kommunikation bildet, sich aber als Ganzes der Beobachtung entzieht. Denn auch Beobachtungen sind kommunikative Operationen, die nur in Gesellschaft und nicht etwa außer ihr stattfinden können. Märkte, die gerade nicht funktional differenziert, sondern räumlich, sozial, sachlich und zeitlich entgrenzt sind, werfen, wie ich behaupte, dasselbe Erkenntnisproblem auf. Gerade weil Marktverhältnisse die soziale Wirklichkeit in historisch nie dagewesener Weise durchdringen, sind sie zwar aus einer Vielzahl von Teilnehmerperspektiven zugänglich, als Ganzes jedoch nicht beobachtbar. Interessanterweise findet sich genau dieses Argument auch bei den liberalen Theoretikern wieder, vor allem bei Friedrich Hayek, also vor allem Linke, neigen dazu, immer noch Hayek in den Giftschrank zu verbannen. Ich halte das für einen großen Fehler. Das ist ein Theoretiker, den man sehr genau lesen muss und sehr ernst nehmen muss. Hayek erblickt die Leistung von Märkten darin, dass sie eine Vielzahl von partikularen Informationen synthetisieren, die in ihrer Gesamtheit niemandem zur Verfügung stehen. Das Marktgeschehen und die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt lässt sich wissenschaftlich und erst recht planerisch nicht abbilden. Hayek spricht sogar darauf hat Quinn Slobodien in dem gerade jetzt erschienenen wichtigen Buch hingewiesen, spricht sogar von einer transzendenten Qualität von Märkten. Die Preisbewegungen von Märkten prozessieren ein überlegenes gesellschaftliches Wissen, das ohne sie unerreichbar bliebe. Genau deshalb sind sie für die kommunikative Selbstvermittlung der Wirtschaft wie der Gesellschaft insgesamt von elementarer Bedeutung. Damit erfüllen Märkte genauer die neoliberale Doktrin einer auf Märkten begründeten Gesellschaft die Funktion dessen, was Luhmann eine Selbstbeschreibung der Gesellschaft nennt. Also Sie sehen, ich versuche jetzt ein bisschen Luhmann und Hayek zusammenzubringen. Obwohl nämlich die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ist ihr eigenes Prozessieren als Ganzes zu beobachten, kommt sie dennoch nach Luhmann nicht umhin, ihre Einheit in verschiedenen Kontexten zum Thema zu machen. Das geschieht durch Selbstbeschreibung. Das heißt, ich zitiere Luhmanns Definition, imaginäre Konstruktionen der Einheit des Systems, die es ermöglichen, in der Gesellschaft, zwar nicht mit der Gesellschaft, aber über die Gesellschaft zu kommunizieren. Solche Konstruktionen, die werden natürlich auch heute gern durch die Sozialwissenschaften in die Welt gesetzt. Die Moderne, die Klassengesellschaft, die Risikogesellschaft und so weiter, spielen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Diskurse eine wichtige Rolle, genauso wie das ja auch die Doktrin des Marktliberalismus, des sogenannten Neoliberalismus, tut. Sie können aber die Paradoxie der Einheit der Gesellschaft nicht beseitigen, sondern nur verbergen und entfalten. Sie sind deshalb wissenschaftlich nicht wahrheitsfähig. Wie gesagt, Hayek, der nicht müde wird, die Wissenschaft vor Selbstüberschätzung zu warnen, hätte das nicht anders gesehen. Soweit habe ich die These begründet, dass das Problem der Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst, für das die aufklärerische Religionskritik die religiösen Weltbilder verantwortlich gemacht hat, sich auf dem Boden der aufgeklärten Gesellschaft selbst wiederholen kann. Es entsteht nämlich gerade durch den Erfolg der freiheitlichen Narrative selbst. Das heißt, dann, wenn eines dieser Narrative so dominant wird, dass es den Charakter einer Selbstbeschreibung der Gesellschaft annimmt. Trotz des aus heutiger Sicht überwältigenden historischen Erfolges des marktliberalen Narrativs gab es vor allem im 20. Jahrhundert auch andere moderne Narrative, die zeitweilig einen ähnlichen Ideologisierungsschub unterlagen. Denken Sie an die Erzählung von der Nation, in der Bedeutung der Nation in den nationalsozialistischen und faschistischen Regimes. Heute dagegen herrscht über die Dominanz des Markt- oder neoliberalen Narrativs kaum ein Zweifel. Die gesellschaftliche Bedeutung von Märkten und ihres Mediums Geld ist so sehr gewachsen, dass Axel Paul von einer Gesellschaft des Geldes spricht. Es sind längst nicht mehr nur kapitalistismuskritische Außenseiter, die Zweifel an der gängigen Lesart von Geld bzw. Kapital als Indikatoren bloßer Knappheit, ökonomischer Knappheit anmelden. Für die moderne Gesellschaft scheinen sie vielmehr zu Kontingenzformeln geworden zu sein, denen eine ähnlich schicksalhafte Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung zukommt, wie der Religion in vormodernen Gesellschaften. Damit ist der Punkt erreicht, wo ich die Brücke zum Thema Religion schlagen kann. Auch für die abrahamitischen Religionen, auf die ich mich jetzt hier beschränke, ist die gerade erläuterte Paradoxie der Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst konstitutiv. Die Religionen versuchen das Problem des Fehlens, also ich hatte gesagt, das Problem liegt daran, wir können diese Gesellschaft lässt sich von außen nicht beobachten. Sie kann sich von innen in einer Vielzahl von Perspektiven versuchen zu beobachten, aber als Ganze kommt sie für niemanden in den Blick. Und die, es gibt, weil es eben den Mann im Mond, von dem man alles von außen sehen kann, gibt es leider nicht. Und die Religion versuchen nun, das Problem des fehlenden Beobachters in der bekannten, aber logisch eigentlich nicht zulässigen Weise zu lösen, nämlich durch die innerweltliche Konstruktion eines überweltlichen Schöpfers und Beobachters der Gesellschaft. Und nicht nur der Gesellschaft, sondern was viel mehr ist, noch der Welt im Ganzen. Das ist bekannt, war bekanntlich nicht erst das Christentum, dem diese Konstruktionsleistung zuzuschreiben ist, sondern die von Jaspers oder seit Karl Jaspers sogenannten achsenzeitlichen Transformationen religiöser Weltbilder, die in fast allen damaligen Weltzivilisationen zeitlich annähernd parallel stattfanden, also etwa im Zeitraum 800 bis 200 vor unserer Zeitrechnung. Also ich kann das jetzt hier überhaupt nicht vertiefen, da ich kann das nur andeuten. Vermittelt über den jüdischen Monotheismus stehen auch das Christentum und der Islam in dieser Tradition. Die achsenzeitlichen Transformationen markierten den Höhepunkt dessen, was Max Weber die Systematisierung der Gottesbegriffe genannt hat. Also ihre philosophische oder theologische Zuspitzung auf die Idee eines als transzendent gedachten und nur durch Offenbarung zugänglichen religiösen Schöpfers und Beherrschers der Welt. Also hier haben wir diesen Beobachter, den Luhmann vermisst. Das bedeutete die Trennung der Welt in eine diesseitige und eine jenseitige Sphäre, die seither ein Grundmerkmal der Weltreligionen bildet. Zugleich lief der Glaube an den transzendenten Gott auf die Unterwerfung nicht nur der Erkenntnis, sondern auch der Moral und der Legitimation politischer Herrschaft auf eine Unterwerfung und das religiöse Offenbarungswissen hinaus. Das führte zu einer sozialen Aufwertung von Priestern und Theologen und Intellektuellen als den für die Interpretation des heiligen Wissens zuständigen sozialen Instanzen. Der kognitive Durchbruch der Achsenzeit, wie Habermas das genannt hat, mündete dennoch keineswegs überall in theokratische Regierungsformen, in Griechenland genauso wenig wie in China und Indien. Auch in Europa lief die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion unter dem römischen Kaiser Konstantin nicht auf eine eindeutige Suprematie geistlicher über weltliche Herrschaft hinaus. Wohl aber beanspruchte die christliche Theologie die Hegemonie über das gesellschaftliche Wissen und konnte diesen Anspruch für mehr als 1000 Jahre gegen die konkurrierenden Traditionen der antiken Philosophie auch durchsetzen. Erst Renaissance und Reformation brachten diese Hegemonie in Europa ins Wanken. Und die aufklärerische Religionskritik, das war unser Ausgangspunkt, stellte sich schließlich frontal in Frage. Was bei der aufgeklärten Kritik an dem, was als Entmündigung, religiöse Entmündigung von Wissenschaft und Politik vernachlässigt wurde, waren die schon von Max Weber hervorgehobenen Beiträge gerade der monotheistischen Religionen zur Rationalisierung sozialen Handelns und seines Verhältnisses zur Welt. Die Konstruktion des einen transzendenten Gottes begründet, wie Weber zeigte, eine distanzierte, Gesellschaft wie Natur umfassende Perspektive auf die Welt im Ganzen. Der Glaube an den gemeinsamen Gott macht eine universale, jedenfalls dem Rahmen von Stammesbeziehungen und Verwandtschaftsverhältnissen überschreitende soziale Ordnung möglich und legt den Grund für eine universale Ethik, universalistische Ethik. Nicht nur der Begriff der Gesellschaft, sondern auch zahlreiche vermeintlich säkulare Konzepte des heutigen Wirtschaftslebens wie Kredit, Schuld, Ökonomie, Beruf, Regierung, Unternehmertum und viele andere haben eine theologische Vorgeschichte und sind durch die ihnen implizit zugrunde liegende religiöse Optik geprägt. oder beeinflusst. Das haben die oben schon erwähnten Forschungen zur ökonomischen Theologie deutlich gemacht. Die Transzendenz Gottes führt schließlich auch zur Entzauberung der Natur. Es ist gerade die Übernahme der Perspektive des Glaubens, die jenen distanzierten Blick auf die Natur entstehen lässt, die die Basis der experimentellen Ordnung der modernen Naturwissenschaften bildet. In diesem Sinne waren die Fortschritte in der Systematisierung des theologischen Offenbarungswissens zugespitzt im asketischen Protestantismus und die Rationalisierung der Gesellschaft, die der Naturbeherrschung miteinander verschränkt, wie Max Weber herausgearbeitet hat. Mit der Religionskritik der Aufklärung allerdings wurde die implizite außerweltliche Beobachterposition des religiösen Glaubens eingezogen. An die Stelle der theologischen Begründung trat nun die Suche nach einer Selbstbegründung des Wissens. Für die Naturwissenschaften brachte das, wie Kant gezeigt hatte, nicht nur keine Nachteile, sondern erwies sich im Gegenteil als produktiv für die Ausbildung ihres methodischen Selbstverständnisses. Aber wie verhielt es sich mit der Erkenntnis der bei Kant noch kaum berücksichtigten und mit seinem Begriff der praktischen Vernunft nicht hinreichend abgedeckten Gesellschaft? Mit der Entthronung der religiösen und theologischen Autoritäten ist die von Luhmann aufgezeigte Paradoxie der Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst keineswegs beseitigt. Zu erwarten ist vielmehr, dass die Paradoxie dann nur andere Erscheinungsformen annimmt, denn die Gesellschaft ist auf kollektive Repräsentationen angewiesen. Fällt der religiöse Beobachtungsposten, dann muss die Gesellschaft sich neue schaffen, ökonomische, anthropologische, biologische, auch soziologische übrigens. Denken Sie nur an das Schicksal Auguste Comtes, also des Gründers der Soziologie und meines Fachs, der sich in seinen späten Jahren selber als neuer Hohepriester zu inszenieren versuchte. Und auch die neuen Selbstbeschreibungen fallen natürlich wieder der Kritik anheim. Das 19. Jahrhundert, stellt Helmut Plessner fest, ich zitiere, hat die Tendenz zur Entlarvung, weil ihm der religiöse Halt an der Offenbarung verloren gegangen ist. Nun sucht es den Halt an der neuen Wahrheit, nicht in einem Jenseits hinter den Dingen, sondern diesseits der Dinge, vor ihnen, im Menschen. Alle Kritik an der Offenbarung geht in der Art zu Werke, dass sie geschichtliche Umstände und menschliche Urheber an die Stelle des göttlichen Urhebers setzt und die Quelle der anfänglichen Täuschung im Menschen sucht. Jeder neue Entlarvungsversuch gräbt in der gleichen Richtung nach einer noch ursprünglicheren Täuschungsquelle, verdächtigt jedes Gesicht als Maske und fahndet hinter allen Masken nach dem wahren Gesicht. Auch das liberale Narrativ, das für die Entwicklung des modernen Kapitalismus so prägend war, stellt nichts anderes dar als eine solche Maske, eben eine Selbstbeschreibung, wie Luhmann es genannt hatte. Sie ist wissenschaftlich nicht wahrheitsfähig, das heißt, sie symbolisiert das Beschriebene nicht. Sie kann es nicht abbilden. Sie bezeichnet es zwar, aber verbirgt es zugleich und tritt sozusagen an seine Stelle, genauso wie religiöse Chiffren das auch tun. Die Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst manifestiert sich nur in anderer Weise, indem sie sich von der Religion in scheinbar profane Marktverhältnisse verschiebt. So kommt es zu der schon von Marx beobachteten numinosen Aufladung ökonomischer Kategorien wie Geld, Ware und Kapital. Sie ergibt sich daraus, dass die Einheit der Weltgesellschaft, die sich vorher, wenn auch nur unvollkommen, in der Perspektive des religiösen Glaubens darstellen konnte, nunmehr durch das Geld repräsentiert wird. In ähnlicher Weise geht auch die Funktion Gottes als oberster Instanz irdischer Kontingenzbewertung auf das Geld über. Das werde ich jetzt noch kurz erläutern, bevor ich zum Schluss komme. Im modernen Kapitalismus ist etwas gelungen, woran auch die Weltreligionen gescheitert sind, nämlich einen universalen sozialen Nexus herzustellen, der wirklich die ganze Menschheit umfasst, nicht nur religiös konstituierte Zivilisationen. die Globalisierung der Märkte, Unternehmen und Kommunikationstechnologien hat nicht nur ein Netz allseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten geschaffen, das so gut wie keinen Fleck auf der Erde mehr ausspart. Noch nicht einmal die politischen Großmächte können sie aus ihm ohne weiteres aussteigen. Die Globalisierung hat auch den Grund für eine weltweite Zivilgesellschaft gelegt, die die Lebensrealität eines wachsenden Teils der Gesellschaft prägt. Die Religionen geraten damit unter Konkurrenz, ja, sie verschwinden nicht einfach, das ist richtig, aber sie geraten unter Konkurrenzdruck, denn sie genießen nicht länger ein Monopol auf die Definition der Gesellschaft und die Zugehörigkeit zu ihr. Sie, die es vorher gewohnt waren, selber den Rahmen zu bestimmen, finden sich nun in dem umfassenderen Rahmen der globalen Marktgesellschaft wieder und müssen nun nicht mehr nur mit anderen Glaubensrichtungen, sondern auch mit dem wachsenden Lager der Konfessionslosen koexistieren und konkurrieren. Ein Luckmann hat von einem wahren Lager letzter, der Religionssoziologe Thomas Luckmann hat von einem wahren Lager letzter Bedeutung gesprochen, das hier entstanden ist und das Kirchen wie Wirtschaftsunternehmen zwingt, den Präferenzen der Konsumenten zu folgen und sich in der Konkurrenz gegen andere Glaubensrichtungen zu behaupten. Im Bestreben, neue Kunden zu gewinnen oder wenigstens ihre angestammten Kunden zu halten, schwanken sie zwischen fundamentalistischer Abgrenzung und Überanpassung an das säkularisierte Milieu. Vor allem aber ist der moderne Kapitalismus, indem er der Weltgesellschaft zum Durchbruch verholfen hat, zu einem mächtigen Konkurrenten der Religionen selbst geworden. Gott wird nicht länger benötigt, um die Einheit der Gesellschaft bzw. der Welt darzustellen. Geld als universales Medium entgrenzter Märkte tritt unauffällig an seine Stelle. In den Blick treten damit allerdings auch die Unterschiede im Repräsentationsmodus von Gott und Geld. In den Religionen bildet sich soziale Universalität durch den gemeinsamen Glauben an einen transzendenten Gott. Die Universalität lebt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, indem die Menschen sich gemeinsam auf ein unsichtbares Gegenüber beziehen, begründen sie indirekt eine universale Gemeinschaft miteinander, die sie aus naturwüchsigen Sozialverhältnissen heraushebt. Der Kapitalismus dagegen stellt sich zunächst einfach nur als ein grenzenloses Netzwerk privater Verträge dar, in dem religiöse oder kollektive Identitäten überhaupt gar keine Rolle spielen. Das heißt nicht etwa, dass man den Kapitalismus als ein von Grund auf asoziales Unternehmen denunzieren müsste, wie ein noch immer verbreitetes Klischee behauptet. Richtig ist aber, dass Reziprozität sich im Kern auf das zivilisatorische Minimum der Respektierung der jeweiligen Eigentumsrechte reduziert. Alle darüber hinausgehenden sozialen Erwartungen bleiben irrelevant oder allenfalls informell gültig. Natürlich öffnet das breiten Raum für das Ausleben von Machtungleichheiten und Egoismen mit oft disruptiven sozialen Folgen. Es ist aber genau dieser moralische Minimalismus, also die Reduktion der Reziprozität auf den denkbar einfachsten sozialen Akt des Tausches und von Eigentumsrechten, die die Einbeziehung nahezu beliebiger Menschen in die Marktform und damit den Universalismus des Marktes ermöglicht. Obwohl, wie gesagt, weder Gott noch die Gesellschaft in dem moralischen Minimalismus der Akteure vorkommen, ist die Gesellschaft dennoch indirekt in ihren Transaktionen präsent, nämlich über das Medium Geld, das die Kommensurabilität der Transaktionen sozusagen hinter ihrem Rücken herstellt. Das Geld hat sich im Zuge der Entgrenzung der Märkte längst von der harmlosen Rolle eines ökonomischen Tauschmediums emanzipiert, das ihm die akademische Wirtschaftstheorie zuschreiben möchte. Angesichts der Unermesslichkeit der Optionen, die dem Geld als Medium entgrenzter Märkte zuwachsen, ist Simmels paradoxe Charakterisierung des Geldes als absolutes Mittel angemessener. Als unentbehrliches Mittel für eine unbestimmte Vielfalt von Zwecken verwandelt sich das Geld faktisch einen absoluten Zweck und Imperativ für die individuellen Akteure. Nicht nur wird Geld zu einer Chiffre für die früher nur in religiöser Optik fassbare Einheit der Gesellschaft. Auch die Gott zugeschriebenen Funktionen sinnhafter Bewältigung irdischer Kontingenz übertragen sich peu à peu auf das Geld. Webers bekannter Befund in der protestantischen Ethik, nämlich der finanzielle Erfolg habe sich unwillkürlich von einem Signal der Erlösung in ihrer Substanz selbst verwandelt, ist vor diesem Hintergrund alles andere als veraltet. Mit dem Einfluss der Arbeitskraft und ihrer kreativen Potenziale in den Geldnexus bleibt Kreativität nicht länger auf Religion, Kunst und Wissenschaft beschränkt wie in den alten Hochkulturen. Sie gewinnt einen umfassenden, praktisch umwälzenden Charakter und da ist damit nicht nur aufbauend, sondern immer auch zerstörend. Der Kapitalismus nähert sich dem Unverfügbaren nicht im Gestus der Kontemplation, sondern der Eroberung und der schöpferischen Zerstörung. Das heißt, die Grenze der Gesellschaft nach außen ist nicht länger fest definiert wie in der Himmel-Erde-Dichotomie der Religionen, sondern sie wird fließend. Der von der Marktkonkurrenz ausgehende Impuls, die Potenziale kreativer Arbeit entwickelt, zwingt den Kapitalismus zu permanentem Wachstum durch unternehmerische Innovationen, die durch einen beständigen Strom immer neuer Imaginationen, wie mein Kölner Kollege Jens Beckert das gesagt hat, in Gang gehalten werden muss. Es ist deshalb nicht abwegig, den Kapitalismus als etwas Dämonisches zu charakterisieren, wie Paul Tillich es getan hat, der Theologe Paul Tillich. Ein Dämon ist ein Zwitterwesen, halb Mensch, halb Tier oder halb Mensch, halb Gott, das sich nicht für eine der beiden Seinsweisen entscheiden kann und daher zu beständiger Unruhe verurteilt ist. Auch durch seine dämonischen Seiten wird der Kapitalismus zu einem mächtigen Konkurrenten für die Religionen, die ja selbst von dämonischen Elementen keineswegs frei sind. Es ist klar, dass der Kapitalismus weit davon entfernt ist, auf die grundlegenden Fragen des religiösen Glaubens eine Antwort geben zu können, sei es zum Anfang oder Ende der Welt oder zur Endlichkeit des menschlichen Lebens. Aber daneben gibt es auch die vielen konkreten Nöte und Bedürfnisse, Gesundheit, Wohlstand, privates Glück, an deren Bewältigung den Religiösgläubigen selbstverständlich auch immer gelegen war. Das hat vor allem auch das hat Max Weber ja immer betont. In dieser Hinsicht verspricht der Kapitalismus ganz andere Wunder als die, die Jesus den Aposteln zugeschrieben wurden. Und noch mehr, er kann diese Wunder zu einem großen Teil auch realisieren. Man denke nur an das Wunder der Telekommunikation. Als der Telegraph im 19. Jahrhundert erfunden wurde, dachten viele noch, sie seien über die elektrischen Drähte mit Geistern verbunden. Oder denken Sie an den Traum, dass der Mensch fliegen könne wie ein Vogel. Mit Bezug auf seine irdische Leistungsfähigkeit können die Religionen mit dem Kapitalismus nicht konkurrieren und kaum ein Sachverhalt hat wohl mehr zum Vordringen säkularen Denkens beigetragen als dieser. Das Problem mit dieser Leistungsfähigkeit ist nur, anders als bei den alten Religionen führt sie nie zu einem Ende oder gar zur Versöhnung. Der Kapitalismus ist ein soziales System, das darauf angelegt ist, nicht nur Wünsche zu erfüllen, sondern sie auch immer wieder neu zu erzeugen. Wegen der Unerschöpflichkeit des privaten Eigentumsrechts auf die menschliche Kreativität muss die Suche nach Innovationen und ihre Umsetzung immer weitergehen mit unabsehbaren sozialen und ökologischen Folgen. Der Circulus Vitiosus des Umschlagens von Autonomie in Heteronomie, von dem ich anfangs sprach, findet seinen vielleicht sinnfälligsten Ausdruck im Umschlag des Privateigentums als einer ursprünglich freiheitsverbürgenden Institution in einen kollektiven Zwang zu immer neuer Ausbeutung der kreativen Potenziale der Arbeit. Hier ist den Marx'schen Erkenntnissen auch heute nichts hinzuzufügen. Ja, jetzt nur noch ein paar ganz kurze Schlussbemerkungen. Ich komme wirklich jetzt zum Ende. Der von Plessner beschriebene Selbstentlarvungsprozess moderner Gesellschaftsideologien hat auch das liberale Narrativ längst erfasst. Die blinden Flecken dieses Narrativs sind offensichtlicher denn je und türmen sich gerade heute in beängstigender Weise auf. Der Ausweg aus dieser Situation kann aber gerade nicht in der Konstruktion einer neuen Erzählung bestehen, die die menschliche Freiheit und Glückseligkeit endlich verwirklicht. Die Idee der Freiheit ist immer etwas anderes als ihre Wirklichkeit. Und anders als Hegel glaubte, gibt es keine geschichtsphilosophische Notwendigkeit für eine schließliche Versöhnung dieses Gegensatzes auf höherer Stufe. Die heutige Gesellschaft ist von den ungeplanten praktischen Folgen früherer Freiheitsentwürfe schon so gefordert und überlastet, denken Sie nur an die ökologische Frage, dass etwas anderes als die harte Arbeit an der Bewältigung dieser Folgen kaum mehr möglich erscheint. Ein anderes ungelöstes Problem, nur als Andeutung, ist die Inkonsistenz der verschiedenen durch die Aufklärung in die Welt gesetzten Freiheitsmodelle selbst. Insbesondere der Widerspruch zwischen dem marktliberalen und dem republikanischen Paradigma. Dieser Widerspruch sorgt bis heute für anhaltende Konflikte zwischen der Logik globaler kapitalistischer Märkte einerseits, den Forderungen nationaler bzw. republikanisch-demokratischer Selbstbestimmung andererseits. Um noch einmal Luhmann zu zitieren, Zitat, während die alte Welt meinte, sich mit den Augen des Primärbeobachters Gott zu beobachten oder, wenn dessen Kriterien, in Klammern nur unterscheidet überhaupt, Fragezeichen, wenn dessen Kriterien nicht deutlich wurden, in spiegelnd auf Besseres hin beobachten zu können, ist die moderne Gesellschaft vor allem mit ihrer eigenen Misere beschäftigt. Zitat Ende. Nicht neue Verheißungen sind gefragt, sondern Ernüchterung und Realitätssinn, nicht zuletzt auch Zurückhaltung der Soziologie bei der Konstruktion neuer Selbstbeschreibungen der Gesellschaft. Es würde die Soziologie sicher überfordern, würde man ihr die Rolle des mannheimischen freischwebenden Intellektuellen zumuten wollen. Aber die Soziologie könnte einen gesellschaftlichen Ort bereitstellen, an dem sowohl die vielfältigen blinden Flecken der freiheitlichen Ordnung als auch die Widersprüche zwischen ihnen selbst in relativer Unvoreingenommenheit diskutiert werden können. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.